Dieses, sagen wir mal, Zweckbündnis zwischen Microsoft und OpenAI, wie lange hält das noch? Was meinst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Und mit der aktuellen News dazu, dass da wieder ganz schön Beef angesagt ist, habe ich überhaupt mal so verstanden, woher diese zum Beispiel AGI-Argumentationen überhaupt kommen. Also ein Schritt vorweg, es gibt gerade eine News zum Thema OpenAI und eben der Beziehung von Microsoft, dass es dort einen großen Streit gibt um die Frage, ab wann kann man das, was da ist, AGI nennen und was bedeutet das letztlich auch für Microsoft? Und jetzt merkt man auch so diese unterschiedlichen Ankündigungen. Warum ist Sam Altman hier, warum ist er da so heiß drauf, das zu nennen? Weil das eigentlich seine Chance ist, sich aus der gewissen Knebelei von Microsoft doch zu befreien. Ja? Also die haben Bedingungen in ihren Vereinbarungen drin, das so richtig tief zu verstehen, ist hochkomplex, weil da eine NGO zusammen mit einer profitablen Firma arbeitet und da geht es darum, wer wie viel Sagen hat und so weiter. Und hat ja auch nicht ganz geklappt, das voll zu kommerzialisieren. Aber der Deal ist, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt AGI erreicht haben, dann ist das für die Menschheit und alle so bedeutend, dass wir auf einmal eine ganz andere Sachlage haben und OpenAI kann dann auf einmal zu Microsoft sagen, nee, du kriegst jetzt nicht mehr Zugang zu diesen Modellen. Ja? Und ein gewisser Wettbewerb besteht ja, zur Frage immer, kommen wir gleich auch nochmal zu, wo findet AI letztlich statt? Also die sind ja auch ein bisschen doch im Wettbewerb zueinander und so glaube ich, dass das hier noch enorm knallen kann und dass wir bei Gerichtsverhandlungen sehen werden, wo es darum geht, ja, was ist das jetzt AGI, was schon da ist oder ist das noch
Das ist
nicht?
ja der Punkt. Die erste
Ja.
Frage wäre, gibt es dann eine Klausel und da steht, AGI bedeutet das? Wahrscheinlich schon, aber mutmaßlich ist das wohl nicht so klar definiert, wie man meinen würde. Und es ist ja das eine Thema Bragging Rights. Das ist ja das, was die ganze Branche entwickeln will. Der digitale Gott von mir aus in der höchsten Ausbaustufe. Das andere ist tatsächlich dieses Szenario, was ich für ein bisschen Quatsch halte, dass ab dann irgendwie das nur noch ein Selbstläufer ist und sich selbst nur noch optimiert und that's it. Da spielen ja viele, viele Themen ein. Dann sind es die Verträge, die reinspielen. Und Microsoft ist halt, ich habe das mir versucht nochmal klarzumachen, das ist ein 3 Billionen Konzern. Das sind 3.000 Milliarden ist dieser Konzern wert. Da gibt's für solchen Bullshit und für so Spielkram, gibt's da keine Luft mehr, glaube ich, ganz einfach. Es ist wie, weiß ich nicht, wie ein größeres Land von der Bedeutung her letzten Endes.
Genau, die wollen sich auch nicht so weiter aus dem Fenster hängen mit, was die jetzt wie bezeichnen. Und wenn man nun mal in den Wikipedia-Artikel reinschaut, dann siehst du schon, ja, da ist schon direkt im ersten Absatz ist schon der Widerspruch klar. Ist jetzt schon sowas wie Manus, wo einfach eine Abfolge von vielen Anfragen gemacht wird. Ist es schon das oder ist es ein LLM, was alles letztlich kann? Also auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ehrlich gesagt, wie du sagst, dass Microsoft dort am längeren Hebel sieht und sitzt. Und ich glaube, die werden sich irgendwann voneinander trennen, weil OpenAI muss das Start-up-Spiel und die Versprechen auf den nächsten Durchbruch noch eine Zeit lang durchziehen. Und das geht nicht überein mit der Firmenphilosophie von Microsoft, wie du das gerade sagst, ne?
Und ob man expandiert natürlich auch, es soll da eigene Hardware kommen. Die wollen sich auch unabhängig machen von Microsoft, logischerweise, während Microsoft natürlich auch logischerweise nicht von so einem Startup abhängig sein kann mit dem AI-Thema. Wir erinnern uns noch, dass es dann, sobald DeepSeek am Markt war, ich glaube, eine Woche später, Azure, Microsoft kann jetzt auch DeepSeek. Also das ging sehr, 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 sehr schnell. Genau aus dem Grund, weil letzten Endes für Microsoft, wer das Modell am Ende liefert, damit die Cloud-Server rauchen, weiß nicht, ob das für die so einen Riesenunterschied macht, ehrlich gesagt. Solange ob man ja das beste Modell hat, und da kann man ja argumentieren, gut, aber es gibt auch andere Modelle.
Oder es läuft nach dem Modell, hier kann ich mich auch irren, dass dass es letztlich OpenAI von Microsoft irgendwann übernommen wird. Weil das ist ja letztlich, wenn du dir so
Ja,
überlegst,
also ich
so.
meine, es gibt ja selbst in den USA gibt's ein bisschen Kartellthemen, und die spielt die Politik sehr stark rein. Also ich glaube, dass sich einer der Großkonzerne so das Top-Unternehmen in der neuen Branche jetzt schnappen darf, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also Google und Meta ähnlich, die werden ja gerade verklagt, aktiv von, was ist die FDA, keine Ahnung, von einer der Behörden. Meta soll Instagram verkaufen, Google Chrome. Also die kommen jetzt nicht und kaufen jetzt noch eine AI-Bude zu. Microsoft noch am ehesten, aber auch da, bei dieser Größe von Konzernen, ich glaube, da wird so genau hingeschaut, das ist nicht möglich. Deswegen haben die das ja so eingefädelt. Das ist ja der smarte Move gewesen, dass sie OpenAI ein Stück weit kontrollieren, aber es ihnen eben nicht gehört. Das heißt, die Kartellbehörden sind da außen vor. Aber ein Stück weit habe ich das unter Kontrolle als Microsoft. Das ist, glaube ich, bewusst so gelauncht worden. Und deswegen haben sie ja auch versucht, als Sam Altman damals kurz rausgeschmissen wurde, das war ja auch Riesenchaos für die zwei, drei Wochen, dass sie ihn anstellen und dass er intern die Bude aufbaut. Dann geht's wieder, weil dann hast du nur in Anführungsstrichen eine Person angestellt. Aber als Microsoft jetzt so ein Top-Startup zuzukaufen, die einzige mögliche Konkurrenz, halte ich für unwahrscheinlich. Dann sitzt man 10 Jahren da und das wird wieder ausgelöst durch irgendeine Gerichtsverhandlung. Aber mal gucken.
Es bleibt spannend. Die haben da
Ja.
auch noch ein bisschen Zeit. Die werden sich da vermutlich noch einigen oder so, wie das da läuft. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Kommen
Absolut.
wir zu einem weiteren Thema, was ich noch mal kurz anreißen will. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch schon mal im Bereich Hardware unterwegs war und im Bereich Robotik unterwegs und Indoor-Navigation und so weiter. Und wenn ich überlege, wie wir uns den Ast abgebrochen haben und welche Möglichkeiten man heute einfach out of the box zur Verfügung hat, sei es auch nur in irgendwelchen Development-Kits, aber man kann unglaublich viel testen. Man kann unglaublich viel Hardware testen, übrigens auch ohne die Hardware physisch da zu haben. Also wenn man sich mal austoben will. So ähnlich wie man das beim White Coding mit Web-Applikationen kann, so ähnlich kann man das auch mit White Coding und irgendwelchen Roboter-Applikationen, die ja auch immer schlauer werden, die ihre Bibliotheken haben und die laufen. Und ja, hochkomplexe Probleme sind halt super einfach gelöst. Ja? Also generell, wenn du mir überlegst, so programmieren, du willst irgendwie einen Rechner haben, der das und das macht, okay, alles klar, kannst aber auch einfach an die AI schicken und die loswerfen, sodass damit viel weniger Mitteln was zu machen ist. Und Gemini ist auch im Bereich Robotics unterwegs und da kam jetzt eine News raus, auch wieder die üblichen, nennen wir es mal Benchmark-Bingo. Das ist eigentlich das richtige Wort dafür. Also wieder zweimal so schnell und wieder doppelt so gut und so weiter. Und wenn man sich hier mal austoben will, dann glaube ich, ist dieses Thema Gemini Robotics hochgradig interessant. Und wir sehen auch hier die wiederholte Frage, wo findet AI statt? Genau das Gleiche, dass man immer mehr versucht, ich sag mal, die LLMs direkt auf den Geräten zu haben, um das Thema Latenzzeiten und Verzögerungen bei Antworten und so weiter einfach
Datenschutz.
hier da sehr
Also gerade,
entscheidender Punkt,
sagen wir
ja.
mal, die Idee, die runde Idee ist ja, irgendwann hast du einen Roboter, der in deinem Haus rumläuft und das Klo putzt, letzten Endes. Das ist ja letzten Endes das Ziel. Also, dass der sollte sein Kamerafeed vielleicht nicht unbedingt auf einem Server, weiß ich nicht, in den USA haben, wäre vielleicht so eine Grundidee.
Das wäre die Grundidee. Und ich bin auch noch, ich frage mich auch, wie lange diese Adaption noch dauern wird. Also auch von dem so, was ist technisch möglich und was wird technisch gemacht. Also irgendwann, ich bin gespannt genau, wann der Tipping Point kommt. Wann wir hier sitzen und bei dir hinten hier dein
Frage
Robo-Heiko.
ist nicht, wann es technisch möglich ist, sondern wann ist es bezahlbar letzten Endes. Also wann ist es ein Massenmarkt-Ding? Ich meine, unser guter Freund Elon Musk, das ist ja sein übernächstes Ding,
Ja.
dass der Roboter jetzt die übernächste Rettung von Tesla bringt. Nachdem jetzt wahrscheinlich das nächste Thema gerade verpufft mit Selbstfahren und so weiter. Es gibt ja, wir erinnern uns an die Boston Dynamics, ist es, oder? Die Roboterfirma mit den super, super geilen Demos. Also technisch möglich ist viel. Jetzt kommt die andere Seite, also dass es LLM-Modelle oder so Modelle wie hier von Google gibt, die das Ganze auch steuern. Dann ist es in Anführungsstrichen, glaube ich, nur noch kriege ich das irgendwie hin für unter $150,000 oder so.
Die sind schon bedeutend günstiger. Ich glaube tatsächlich, man ist schon in so einem Bereich, wo vermutlich zwischen 20 und 40.000 schon was Merkliches gehen würde. Und ich bin gespannt, wann die ersten Finanzierer kommen. So, das kannst du dir so auf 10 Jahre finanzieren mit 60 Euro im Monat.
Bei einer Sache, die man da vielleicht festhalten dürfte, die Wahrscheinlichkeit, dass das aus China kommt, diese Lösung, würde ich bei 99% ansetzen.
Die Backdoors, die auch in DJI durchaus drin und bekannt waren. Ja, das ist durchaus so. Das Thema Datensicherheit ist da natürlich ein riesiges Ding. Also, nur nochmal Ansporn. Ich habe es auch hier reingebracht, weil ich weiß, dass in unserer Zielgruppe auch immer so die ein oder anderen Maschinenbauer unterwegs sind. Und ich glaube, auch in diesem Bereich Maschinenbau, wenn man da generell, fast egal in welchem Bereich man ist, wenn man einfach mal schaut um sich herum in seinem Job, in seinem Unternehmen und so weiter, was kann man da machen, dass das hier sicherlich auch für die einen oder anderen eine ansprechende Sache sein könnte. Ich will jetzt nicht noch irgendwelche Entwicklungsplattformen erwähnen, aber es gibt natürlich einige Arme und einige, die schon wie humanoide Roboter aussehen. Und ich wette, der Hund ist vermutlich auch irgendeine Entwicklungsplattform, die man sich irgendwo einkaufen und weiter programmieren kann. Und wie gesagt, man kann es auch ohne Hardware und hier schon eine Menge testen. Finde ich eine interessante Sache. Heiko, du hast noch ein bisschen was aus deinem Alltag mitgebracht. Ja, wir sind ja hier unternehmerisch unterwegs und du hast dich mit dem befasst, wo ich in der vorletzten Woche doch nochmal eben 4 Tage reingesteckt habe, also in die manuelle Arbeit des Erstellen eines VSLs.
Hast du ein Oldschool-VSL gemacht?
Ich habe ein Oldschool-VSL gemacht.
Wir haben 2025, was für der Scheiß?
Ich habe sogar noch Mario Burgart, der da auch so die ganze Zeit so zugange ist.
Du hast auch noch einen Copywriter engagiert, einen echten Menschen-Copywriter.
Nein, ich wollte eine Tool-Empfehlung, wo ich dann vor Tool Nummer 11 war, habe ich mich nicht durchgerungen, wieder zu bestellen. Ey. Okay. Es konnte jetzt nicht sein, dass ich deswegen...
Was war Tool Nummer 11?
Kann ich recherchieren und dir gleich sagen, wenn er mir das nicht in der Audio geschickt hat. Vermutlich hat er es mir in der Audio geschickt. Feed.io. Feed.io. Aber du hast was Praktischeres gemacht, wo man kein Tool braucht, glaube ich, oder?
Also was heißt halt diverse KI-Tools. Also wir hatten, glaube ich, vor 2. Woche mal angesprochen, Thema VSL, also Verkaufsvideo oder generell Videoproduktion mit KI. Da mache ich gerade ein Coaching für einige meiner Kunden. Und ich dachte, dass ich mal so ein bisschen rausgelöst, mal so eine Mini-Version davon hier rausgebe, wie man Videos erstellt, zum Verkaufen oder auch für Reichweite, was auch immer, mit Hilfe von KI. Und das erste Thema ist immer, es sind 3 Schritte, Skript, Audio und Video in dieser Reihenfolge. Also ich muss erst ein Skript erstellen, dann muss ich es vertonen und dann muss ich ein Bild dazu haben, bewegtes Bild. Alles kann man heute sehr schön mit diversen KI-Tools lösen, die auch nicht allzu teuer sind. Angefangen natürlich mit dem Skript, da sind wir wieder bei unseren klassischen Themen. Du hast es eben auch schon wieder gesagt, das Thema Ping-Pong. Also ich glaube, du machst das auch sehr. Dieses Spiel mit verschiedenen KIs ist wirklich so praktisch, finde ich. Und ich mache es hier genauso. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich mit ChatGPT fast immer alles anfange. Ob ich ein Skript erstelle, einen Webseitentext, eine E-Mail oder auch eine Software entwickle, also einen aktuellen WordPress-Plugin-Code, beginne mit ChatGPT, umreiße das Projekt, diskutiere tatsächlich, plane das Ding und ende dann, dass ChatGPT mir ein Prompt für Claude gibt für die Umsetzung. Und damit fahre ich echt ziemlich gut. Ich glaube, du hast nachher auch was zu dem Thema nochmal, oder willst du da gleich?
Nee, bei mir ist es genau das Gleiche. Also genau dieses Skript Ping-Pong und auch hier deine Erwähnung zu Claude führt immer mehr dazu, dass das vermutlich auch hier die finale Lösung sein wird. Es ändert sich bei uns im Team langsam, langsam, aber sicher mit dieser neuen Claude-Variante. Da muss man sagen, da steht wirklich was dahinter. Da schauen wir auch mal, dass ich da mir kurzfristig den Paid-Account hole, beziehungsweise bei Claude mit dem Wissen, was ich von dir habe und dem, was man sonst so hört, bin ich dafür, dass es alle unsere Mitarbeiter einfach auch wieder kriegen. Also auch noch so klein, dass da der Zugang zu ist. Und genauso wie du sagst, bei mir ist genau dasselbe, wenn es darum geht, um also richtig erfolgreich etwas zu coden, was mehrere Zeilen Code hat mit ChatGPT, das lief bei mir langfristig nicht gut. Aber genau wie du sagst, ich sag mal erstmal das Softwarekonzept dafür zu schreiben und bis zu dem Prompt, den man dann zum Beispiel bei Claude oder bei mir ist es in bestimmten Fällen einfach immer noch lovable gewesen, wenn es darum geht, sowas wie ein Frontend einigermaßen schön zu machen, dann geht das. Dann ist das genau meine Herangehensweise, witzigerweise bei einem kleineren Skript, wo ich bei Claude ist das Schöne, du kriegst den Datei-Download. Du kommst irgendwie angenehm an einen Datei-Download ran, mit dem du dann auch irgendwas anfangen kannst.
Mit dem Desktop-Manager oder Commander macht er das auf deinem Rechner selber. Also schreibt auch lokal in deinem System den kompletten Code in Dateien. Und du lässt es nur noch hoch dann zum Beispiel. So mache ich, arbeite ich aktuell.
Okay, also ich habe nur mit der Testvariante ein bisschen gespielt und im
Also
Vergleich zu den.
checke mal, du brauchst auf jeden Fall die App für Claude und dann
Die
brauchst
habe
du
ich.
Desktop Commander, heißt es. Das ist ein MCP und das kann dann kann Claude deinen kompletten Rechner auslösen. Kann nichts passieren.
Was soll passieren?
Was soll schief gehen? Und kann also wirklich erstelle das Plugin so und so in diesem Ordner. Und dann macht er das und dann ziehe ich das mit einem hoch per FTP, ganz, ganz oldschool, und dann habe ich ein Plugin online. Also
Zumindest steht fest.
ist eine coole Lösung. Und zum Thema Prompts oder Prompt generell, das Coole ist halt, Softwareprojekte werden natürlich sehr schnell sehr komplex. Und bei mir ist es so, dass ChatGPT so ein bisschen den größeren Rahmen behält und dass ich mit ChatGPT auch dann mehrere Prompts plane und dann eben von mir aus, weiß ich nicht, Prompt 1 ist die Oberfläche und Prompt 2 ist die API-Anbindung als Beispiel. Und dann ist ChatGPT das Tool, was die Reihenfolge behält, während Claude halt, da ist ist ja dann das Chatfenster relativ schnell am Ende bei diesen riesigen Mengen, die Decoding auch bedeutet, sodass du über neu anfangen musst und deswegen eben dieses in mehreren Phasen arbeiten, wo dann ChatGPT die Lösung ist, die quasi so ein bisschen den roten Faden beibehält, während du bei Claude ja eigentlich immer wieder bei Null anfängst, letzten Endes.
Okay, kommen wir noch mal zum Thema
Genau, wir waren beim anderen Thema eigentlich. Genau.
VSL.
Also beim Thema VSL, ähnlicher Prozess. ChatGPT macht die erste Version. Claude definiert das Ganze aus. Generell, ich denke, es ist logisch, das Thema Werbetexten, wenn VSL oder wenn LLMs irgendwas können, das ist das. Also da kann man, glaube ich, relativ klar sein. Und was ich machen würde oder was ich immer gerne mache, es gibt ja, wie wir aus alter Erfahrung wissen, diverseste Templates oder Prozesse, wie VSL oder Verkaufsprozesse aufgebaut sind. Ganz klassisch AIDA, also die Verkaufsformeln. Und man kann natürlich hingehen und kann sagen, mach mir einen VSL nach dem von mir aus Problem Solution Proof Template als Beispiel. Oder du kannst doch erstmal einsteigen, was sind die besten Templates für VSL und suchst dir eins aus und sagst, mach mir das fertig. So würde ich immer vorgehen. Sind ja bewährte Abläufe, Problem definieren, Lösung vorstellen, Beweis liefern, Pitch. Macht Sinn. Also ich würde immer einsteigen mit, was möchtest du verkaufen? Und dann kann man vielleicht ChatGPT fragen, was für ein VSL-Template macht da Sinn? Und dann kann man das eben entsprechend ausdefinieren und dann vielleicht auch noch hingehen und dann nochmal Google Gemini nochmal um Feedback fragen. Aber so kommt man sehr, sehr schnell zu einem wirklich guten Skript. Das Thema Skript ist damit eigentlich wirklich abgehakt letzten Endes. Gerade für die, die vielleicht nicht seit 20 Jahren Werbetexte schreiben, das braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Da kriegt man gute Ergebnisse einfach.
Okay, dann habe ich das Skript, gesagt, aber dann muss ich ja von dem Skript, wie geht es dann weiter? Du bist jetzt, versuchst du da jetzt, also erstmal beim Skript Nummer 1, versuchst du da schon aufzupassen, dass du möglichst viele Absätze hast oder versuchst du da schon mal den Textbaustein?
Ein Stück weit, ja. Also okay. Man endet im Prinzip dann, schreibt das Skript um für eine Vertonung nochmal beispielsweise. Ich mache dann im zweiten Schritt das Audio. Da gibt es natürlich auch wieder diverse Lösungen, die auch sehr viel Geld teilweise kosten oder auch teilweise auch nicht. 11 Labs ist so der Marktführer. Fish Audio ist ein Konkurrent, den ich jetzt kürzlich immer wieder gesehen habe. Ein bisschen offeneres System. Da können auch, glaube ich, User quasi Modelle eingeben, was dann dazu führt, dass die Auswahl mit Hitler gleich natürlich beginnt und dann Donald Trump und Elon Musk und so weiter. Also insofern, 11 Labs ist da vielleicht ein bisschen seriöser, aber das Ergebnis ist am Ende relativ ähnlich. Das heißt, ich nehme dieses Skript, kopiere es in 11 Labs rein, finde erstmal eine Stimme, die dort für mich passt und dann bezüglich, was du gerade gemeint hast, ein gut strukturiertes Skript. Es gibt bei 11 Labs das sogenannte Studio. Das ist die Lösung für längere Texte, wo dann das Skript, wenn du es reinkopierst, schon von denen aus so strukturiert und in Sätze quasi gebrochen wird. Was dann auch
da
perfekt ist.
Da sind auch
ist.
Das, was du gesagt hast, dass man da auch so ein bisschen Hinweise machen kann, wenn man Betonung da ein bisschen haben will oder hier so langsam.
Komischerweise nicht. Also 11 Labs arbeitet gerade an der neuen Version 3.5, die das jetzt erst bringen soll. Bis jetzt muss man das alles lösen durch Interpunktion, Absätze, 3 Punkte, also wirklich im Text selber. In dem Moment, wo du mit dem jetzigen Ding reinschreiben würdest, in eckigen Klammern, freudig, liest dir halt freudig vor. Aber genau das soll die neue Version von 11 Labs jetzt wohl bringen, der sie gerade arbeiten, also quasi Regieanweisungen für die Texte, was eigentlich sehr naheliegendes Feature ist.
Und ich frage nochmal nach, du benutzt auch selbst 11 Labs. Also hast du das schon mal gegenübergestellt mit den Sachen von ChatGPT? Ich finde, da hat sich auch einiges getan, ja, was die Soundgeschichte angeht. In dem AI-Studio von Google ist dieses, wo sie das Teil da gelauncht haben mit dem Manus-ähnlichen Teil, da ist auch ein Audio drin. Hast du da schon mal Sachen gegenübergestellt, wo du sagen kannst?
Ich habe ein bisschen getestet. Mein Gefühl war für die deutsche Sprache und auch was die Anzahl von möglichen Stimmen angeht, ist in 11 Labs tatsächlich im Moment noch die beste Lösung. Kostet halt $22 extra, aber man,
es fällt jetzt auch nicht mehr auf.
Fällt nicht wirklich weiter auf. Wenn man überlegt, was man dafür bekommt, ist es ja auch wieder ein guter Mehrwert. Im Prinzip, wie gesagt, es gibt Fish Audio, es gibt wahrscheinlich 10 Dutzend andere. Die großen Modelle selber können auch Varianten davon. Aber ich glaube, bei dem Thema, gerade bei Sprache, ist es halt, sind spezialisierten Dinge doch eine Nummer besser. Und gerade bei einem VSL ist es halt auch wirklich, sobald es ein bisschen komisch klingt, sind Leute halt sofort raus. Und das ist immer noch natürlich eine Gefahr. Da muss ja nur eine Betonung falsch sein. Und dann klingt es halt einfach seltsam, weil wir ja als Menschen ganz gut darin sind, Stimmen zu hören.
Wie lange noch, ist die Frage. Ja. Weißt du, wo mir das wieder bewusst wurde? Ich hatte ja schon einmal erzählt, dass ich mir selber mittlerweile irgendwelche Einschlafgeschichten anhöre, also Faceless-Videos, definitiv AI-Stimme. Also ich selber bin schon über den Punkt hinweggekommen, dass ich dann doch damit lebe und mir das irgendwie so einfach erkläre. Und ich habe, und das ist keine 2 Tage her, ZDF oder ARD, irgendeiner von den beiden Sendern, öffentliches Video, irgendwie ein Kurzvideo, aber definitiv von denen herausgebracht und produziert. Und in diesem Video war eine AI-Stimme dann. Also das war nicht, ja, und so richtig auch eindeutig hörbar. Also nicht die gute von 11 Labs, sondern irgendwas anderes, ja. Also Also ich gebe dir recht, das wäre auch der totale Abturner für mich, wenn ich jetzt ein Sales Letter rausbringen wollen würde. Der muss ja auch nicht in meiner Stimme sein. Ne? Kann ein Produkt von mir verkauft werden, was jetzt nicht in meiner Stimme stattfindet. Aber wenn da so, wie du sagst, nur eine, so ein richtiges Anzeichen drin ist, dann ist schon unschön. Da bist du also happy mit der Audioqualität.
Ja, es ist nicht perfekt. Es fällt mir auch auf, aber ich bin da eher auf dem Standpunkt, wenn es mir auffällt, fällt es vielleicht den meisten Leuten doch nicht auf. Man kann bei Leaven Labs jetzt schon, es gibt so ein paar Grundeinstellungen, man kann die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen, was bei VSL immer Sinn macht. Man kann an anderen Dingern drehen, man kann die Stabilität, nennt sich das, glaube ich, kann man geringer machen, dann ist es ein bisschen variantenreicher. Und mein Workflow war im Prinzip, diese Regler halt so weit zu drehen, bis es irgendwie dann bricht, dass es halt maximal interessant und ein bisschen abwechslungsreich ist und auch sehr schnell. Und das andere ist halt wirklich im Skript, dass man das sauber übergibt und dass man wirklich mit sehr vielen Punkten arbeitet, mit Absätzen arbeitet, mit kurzen Sätzen arbeitet, etc. Ein bisschen eine Varianz dort reinbringt und dann geht das ganz gut. Ich denke tatsächlich, dass jetzt die neue Version von V3 dann von Eleven Labs das dann noch besser lösen wird und dann wahrscheinlich immer auf dem Level, dass es wirklich nicht mehr zu hören ist. Der Unterschied wäre meine Gefühl. Also,
Okay,
das
dann
ist Schritt
hast du
Nummer zwei,
jetzt,
Audio.
genau.
Genau. Also ich mache das Audio, ich mache das bei Eleven Labs dann bei denen in dem Studio-Modul, weil man dort dann die Sätze einzeln auch quasi sieht und einzeln auch neu generieren kann. Also ich schreibe dann den Satz leicht oben und lasse ihn nochmal neu generieren und habe dann auch gleich die perfekte Vorlage für dann das nächste Ding, weil das runtergebrochene quasi einzelne Sätze sind. Und dann habe ich am Ende, kopiere ich das raus, also das finale Skript, was ich dann verfeinert habe mit der Audio-Software selber und das MP3 und importiere das dann in Picturee AI. Das ist eine Videolösung, also wieder $20 im Monat weg. Auch
Ja.
wieder eigentlich kein Geld, aber es läppert sich halt. Wobei ein Monat natürlich reicht für ein VSL. Das ist schnell gemacht. Die sind eher gedacht für so längere Videos, für diese Content-Schleuder-Dingern bei YouTube, wo Stock-Videos im Hintergrund durchlaufen und die Leute irgendwas vorlesen. Insofern können wir damit ganz gut arbeiten. Dort das Ganze importieren. Dabei beim Importieren genau diese Funktion AI-Stock-Videos ausstellen, weil man die nicht braucht für ein VSL. Und dann habe ich sofort 200 Slides von mir aus, wo der Text draufsteht. Das wird synchronisiert mit dem Audio, sehr sauber, sehr gut, auch in deutscher Sprache und habe damit schon ja den ganz großen Teil Arbeit geleistet von einem VSL. Nächste Schritte wären dann Schrift größer machen, Schrift schwarz machen, zentrieren. Bei denen ist die Schrift ja eigentlich mal als Untertitel gedacht. Wir ziehen die halt hoch, machen Schreibmaschinenanimation, machen das auf einer Folie, übertragen das Design von einer Folie auf alle Folien. Das ist ein Klick. Und dann das Design der Folie selber, Hintergrund weiß, und that's it im Prinzip. Verfeinern und dann habe ich tatsächlich sehr, sehr schnell eben ein Video. Wenn ich dann noch ein bisschen mit Grafik arbeiten möchte, Screenshot reinladen möchte, geht alles. Aber die klassischen VSL sind ja, glaube ich, nach wie vor sehr effektiv, wo weniger tatsächlich mehr ist, die einfach das Ding schnell runterrattern. Und that's it. Und das geht damit mit dieser Abfolge wirklich in einer halben Stunde. Also,
Cool. Also
halber
das ist
Tag.
auch etwas, was definitiv noch bei mir auf der To-Do-Liste steht, weil wenn man da die Möglichkeit hat, Output zu generieren, ist das eine
Genau.
herausragende Sache, weil ich sag mal, von Hand so einen richtigen VSL zu erstellen, von A bis Z, das sind ein paar Tage Arbeit. Und genau genommen ist das ein Zeitraum über 2 Wochen oder so, den man sich immer wieder damit beschäftigt. Und wenn man in der Lage ist, sowas mal eben in Anführungsstrichen mit ein paar Klicks, also irgendwie in 2 Stunden oder 3 Stunden zu produzieren, das versetzt einen in die Lage, zum Beispiel Split-Testing ganz anders zu betreiben. Also einfach, wenn man.
Wollte ich sagen, diese Geschwindigkeit heißt halt auch, ich kann iterieren, ich kann optimieren, ich kann dann halt doch nochmal zurückgehen und wieder was ändern, was ich bei einem VSL, den ich aufgenommen habe, realistisch nie mache.
Nee.
Also die Speed of Implementation, Lieblingswort von unserem Freund Mario Wolosch, ich erinnere mich damals, ist sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich wirklich ein riesen Vorteil, ganz einfach. Und damit kann man es eben auch realistisch machen, während, wenn man die 2 Wochen vor sich hat, gedanklich, macht man es halt nicht in der Praxis.
Ja, bei uns im Alltag ergeben sich die Sachen, du weißt ja, wir sind beim Thema Datenanreicherung, steht jetzt übrigens nicht in den Notizen, wir sind beim Thema Datenanreicherung da und wir haben jetzt endlich mal den ersten so wichtigen, richtigen Durchbruch, wo wir die ersten Datensätze und sowas hier wirklich an den Vertrieb gegeben haben und es wird in diesem Moment drauf telefoniert, also die Grundannahme ist die, hey, ich suche nach Firmen, die irgendwelche Kaufsignale im Internet gemacht haben für unsere Software und ich jage die dann sogar nochmals durch ein Lead-Scoring durch und frage, wie gut passt dieser Kunde jetzt zu uns, ja, also ist es, was weiß ich, ein Coach oder ist es eine Tankstelle. Tankstelle passt halt nicht so gut wie der Coach zu uns. Also da so ein kleines Lead-Scoring reingebracht. Dann Anreicherung der Firmendaten mit Ansprechpartner, was so gut ist. Und hier auch mal ein kleiner Vertriebstipp, den ich, der funktionieren würde, oder Vertriebstipp würde ich nicht sagen, eine Vertriebsrealität. Wenn man irgendwo anruft und man sagt, ich möchte gerne Karl Müller sprechen, den Marketingverantwortlichen hier. Und den gibt's da auch nicht. Und den gab's da vielleicht auch noch nie. Dann ist trotzdem der Einstieg ein besserer. Wie auch immer, wir kriegen gerade, es klappt gerade gut. Also die ersten Anzeichen sind gut, kann auch so Datenqualität und sowas verbessert werden. Aber ein mega Schritt, den wir da geschafft haben. Und letztlich, wenn man nochmal überlegt, das ist in Anführungsstrichen nur ein Agent und wir reden hier von 4,5 Monaten Arbeit. Nicht nonstop, aber nur mal so, dass man mal die Range weiß, wie aufwendig etwas sein kann und noch immer nicht bei 100%. Aber auch nicht mehr bei 95, sondern so eher so bei 98%. Dann hatte ich ja schon erwähnt, Thema Claude gewinnt an Bedeutung, und die anderen Tools, die man sich so nebenher holt, verlieren ein bisschen an Bedeutung oder je nachdem, wie groß gerade der Drang ist, wird man doch mal wieder das ein oder andere hier erstellen wollen. Also, vielleicht auch nochmal die Message hier. Man kann so viel schauen, womit verbringt man seine Zeit, was sind die größten Probleme, die man gerade hat und man findet in jedem Bereich Anwendungsmöglichkeiten für AI. Ich hatte ja hier schon einmal erwähnt, aber eines mit, wir haben eine ganze Folge, die letzte, wo es um AI-Geschäftsideen geht und eine Sache zum Thema, das Ding kann schreiben, Förderanträge poppt jetzt auch nochmal hoch, weil so ein Förderantrag ist übel zu schreiben und mit sowas ist das schöner zu schreiben. Also auch nochmal eine Sache und was sich bei mir immer mehr durchsetzt, sind diese, ich sag mal, Produktivitätstools, die ich mir selber geschrieben habe. Also ne, Data Collection von Webseiten als Beispiel, wenn man so eines meiner kleinen Sachen. Und da bin ich dann so ein bisschen stolz drauf, wenn man so sagt, okay, oder wie du hast ja auch schon richtig Geld aus deinen Vibe-Coding Geschichten gemacht. Bist ja noch ein kleinen Schritt weiter. Du verkaufst die Sachen ja schon, oder vielleicht habe ich da was falsch interpretiert.
Nicht eins, sie sind Teil der Plattform, aber ja, okay. Jetzt aktuell 11 WordPress-Plugins tatsächlich.
Da ist ein Output da, da hättest du lange mit dem Programmierer drüber reden müssen. Ja, cool. Also, da geht was. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.